liebe Leute, Folge 114 von Secrets Coming Home ist am Start. Herzlich willkommen dazu an euch da draußen nochmal. Frohe Ostern, wir nehmen auf am Ostersonntag, am späten Abend, muss man dazu sagen. Und das Gute ist, wir haben uns schon richtig heiß geredet, denn dieses Wochenende, allgemein diese Woche, war wieder so heftig auf sämtlichen Ebenen, ihr werdet es hören. Wortfindungsstörungen sind garantiert in diesem Podcast, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Nico und ich haben uns schon so warm geredet. Das muss man wahrscheinlich an diesem Abend machen. Hallo Nico, schön, dass du dir an diesem Sonntag die Zeit nimmst.
Ja, frohe Ostern nach draußen, frohe Ostern auch an dich. Es war ja durchaus was geboten, einerseits unter der Woche, aber besonders auch an diesem Wochenende, speziell der Samstagnachmittag, dank dem Ausfall am Karfreitag hat Tore en masse gebracht, also jede Menge Sachen zu besprechen und auch darüber hinaus am Ende in den Tops und Flops der Woche haben wir sicherlich ein bisschen was im Angebot diese Woche.
Ja, auf jeden Fall. Du bist gerade frisch aus dem Zug ausgestiegen, kann man quasi sagen. Ich darf verraten, Nico hat mir vorhin schon gesagt, es ist keine Freude, offensichtlich an Ostersonntag Zug zu fahren. Das ist, kann ich glaube ich sagen, es ist nie eine Freude. Aber was war heute eigentlich der Grund? Du hast es vorhin gar nicht erzählt.
Ja, es war, also es ging schon los mit überbordenden Regionalzügen, die ich gebraucht hätte, um zum Frankfurter Fernbahnhof zu kommen, da sämtliche Züge ausgefallen ist und ich sonst eine Odyssee durch den Südwesten gemacht hätte. Als ich dann in Frankfurt war, es ging hier in Hamburg auf dem Weg zum Wohnort rund um die Schleswig-Holsteiner Prärie, wenn auch noch an der Grenze zu Hamburg, war es dann wirklich interessant. Ostersonntag ist, merkt man, die S-Bahnen sind jetzt nicht so angenehm gefüllt. Also der Alkoholgrad in der S-Bahn wirkte ähnlich hoch wie in manch einem Fußballstadion.
Du hast aber von der Deutschen Bahn nicht eine Süßigkeit mit Lieblingsgast in Form eines Ostereis gekriegt oder so.
Ich habe ein Osterei bekommen. Ein Osterei gab's.
Oh.
Im Bordbistro wurde mir während ich gewartet habe auf meine vegane Currywurst mit Pommes, keine Werbung an der Stelle, wurde mir hier schon mal zwei Ostereier in die Hand gegeben, aber mit dem Verweis, erst zum Nachtisch.
Boah, heftig. Aber da würde der geneigte Deutsche jetzt wieder sagen, jetzt will mich die Deutsche Bahn also noch erziehen. Ich esse das Osterei, wann ich es will. So, aber krass, also Applauso, muss man wirklich mal sagen.
An die das Personal Personal war sehr nett an diesem Ostersonntag.
Ja, überall. Ist es das ja in der Regel immer, ne? Also das Personal
das
ist ja meistens.
Ich sagen, bei aller
auch immer
bei aller Polemie, bei aller Kritik.
Ja. Von daher, aber liebe Deutsche Bahn, ich warte noch auf eure Rückerstattung. Liebe Grüße. Dürft ihr gerne mal bearbeiten, wenn wir schon bei diesem Thema sind.
Ich hab letzte Woche erst nochmal einen Gutschein bekommen, aber ich glaube, wir verlieren uns.
Ja, auf jeden Fall, denn es geht in diesem Podcast ja bekanntlich nicht über Züge. Werden wir vielleicht im weiteren Verlauf unserer Karrieren vielleicht nochmal drüber nachdenken und die Diesel-10-Lokomotive analysieren. Schauen wir mal. Aber wir haben ja, wie gesagt, ein pralles Programm vor uns, das Thema der Woche. Wir reden über Nikos Lieblingsthema, die Nationalmannschaft in Bezug auf, wer hat sich denn jetzt alles für die WM qualifiziert? Wie heißt es so schön? Ohne Italien fahren wir zur WM. Dann haben wir natürlich den Bundesligaspieltag mit vielen Toren, den Fail und Ehrenmann und Ehrenfrau der Woche. Gehen wir rein. Die Nationalmannschaft. Es gab zwei Testspiele. Zum Glück war ja die DFB-Auswahl schon qualifiziert, musste dementsprechend jetzt nicht noch Playoff-Spiele absolvieren. Und man hat getestet in der Schweiz. Da hat man 4-3 gewonnen und dann zu Hause, was bedeutet, in Stuttgart. Dort hat man 2-1 gegen Ghana gewonnen. Zwei sehr knappe Siege, die aber spielerisch doch deutlich voneinander abgewichen sind, wenn man es mal so formulieren kann.
Ja, also ich gebe direkt den Disclaimer vorneweg, dass ich von einem Spiel die Highlights gesehen habe und von dem anderen Spiel gerade nicht sagen könnte, wie Deutschland gegen Ghana gespielt hat. Also ich bin da nicht wirklich in der Materie drin, diese Länderspielpause. Also das meiste, was ich mitbekommen habe, war die Thematik Dennis Undaff und das Thema Personal. Was ich dazu, wozu ich was sagen kann, ist das Schweiz-Spiel. Deswegen kann ich das vorne wegnehmen, bevor du dann die Tiefenanalyse durchführen kannst. was ich da offensiv gesehen habe in den Highlights, hat mir sehr gut gefallen. Besonders von, das ist jetzt auch keine Binsenwahrheit, Weisheit wohl ja von Florian Wirtz. Das war nicht nur wegen seines Tores, sondern an 4 Toren beteiligt. Gezeigt, was er auf dieser Zehnerposition mit all seinen Freiheiten anrichten kann. Also die Offensive soll da auch, wenn man noch auf der Suche nach dem klaren Neuner ist, aus meiner Sicht das geringere Problem zur Defensive sein. Da allerdings muss man sagen, dass es defensiv noch höchst abenteuerlich ist. Olli Baumann, will ich da keinen Vorwurf machen. Also ich finde da jetzt nochmal die Torhüter-Debatte zu starten und alles Mögliche finde ich auch völlig überzogen und würde ich sagen, würde überhaupt nichts bringen, so kurz davor nochmal irgendwelche Unruhe zu bringen. Aber mit Blick auf die Defensive sollte man sich schon überlegen, wie das aussieht. Denn man kann nicht immer 4 Tore machen. Und irgendwann wird es dann eng. Also das ist so ein bisschen meine Ferndiagnose anhand des Highlights des ersten Spiels. Bin aber mal gespannt, was du uns so zum zweiten Spiel erzählen kannst und zu deiner Wahrnehmung.
Ja, also sagen wir mal so, ich bin in diese Länderspielpause gegangen und dachte mir so die übliche Reaktion, wenn die Nationalmannschaft spielt, Pflichttermin, du guckst es dir an, aber es ist nicht so, dass es dir Freude bringt. Dann sah ich das Schweiz-Spiel, was immerhin offensiv eine Granate war, defensiv, oh mein Gott, wie du eben schon gesagt hast. Wobei, auch da muss man das in Reihe und Glied bringen, beispielsweise Nico Schlotterbeck, der da im Prinzip mit 2 haarsträubenden Fehler 2 Tore im Prinzip schon vorbereitet. Das passiert ihm, glaube ich, jetzt so dann auch weniger. Beispielsweise ein Josh Kimmich, der auch, finde ich, in beiden Spielen sehr blass geblieben ist insgesamt. Ich hoffe mal, dass das jetzt nur mal so eine Phase war von beiden, weil wenn sich diese Fehler gerade von diesen wichtigen Spielern jetzt auch zur WM durchziehen würden, dann hätten wir in der Nationalmannschaft wirklich ein riesiges Problem. Ansonsten, wie gesagt, offensiv gegen die Schweiz, das hat mir super gut gefallen. Defensiv hoffe ich mal, dass das ein Ausfall war. Und gegen Ghana, wo ich vielleicht so ein bisschen angezündet war nach dem Schweiz-Spiel wieder, saß ich gegen Ghana wieder da und dachte mir, also ich habe mich gefreut, als das 1-1 fiel, weil aus dem einfachen Grund, weil ich mir dachte, jetzt müssen sie meine Reaktion zeigen und wieder anfangen, Fußball zu spielen. Ne? Also das war wieder so absurd und so ein lustloses Gekicke. Ja, okay, es sind Testspiele. Ne? Und wenn wir auch gleich über die Thematik Dennis Undaff reden, dass da im Sturm viele Wechsel stattgefunden haben mit Woltemade, der insgesamt sehr schwach war, auch in der Nationalmannschaft bei Newcastle nach seinem Superstart ist seine Leistungskurve da ja voll in den Keller gegangen. Ein Kai Havertz, wo man einfach merkt, der braucht einfach noch ein bisschen Zeit auch, ne, war jetzt lange verletzt. So. Und beispielsweise gegen Ghana, Joscha Wagnumann, der da auf Außen einige Male schlecht aussah, wo man sich fragt, boah, ist das WM-Niveau? Also, puh, ehrlicherweise nicht. Muss man natürlich aber immer dazu sagen, es sind Testspiele und als solches sollte man sie auch behandeln. Das, was ich trotzdem, oder was man eigentlich daraus mitziehen kann, ist, dass ein Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, wenn wir mal zu der Thematik gleich mal übergehen wollen, eher aus meiner Sicht ziemlich beschädigt aus dieser Länderspielpause rausgekommen ist. Weil man, glaube ich, jetzt mit Fug und Recht unterstellen kann, er nominiert nicht nach dem Leistungsprinzip. Er stellt auch nicht nach dem Leistungsprinzip auf. Das ist totaler Schwachsinn. Ich fange vielleicht mal an, weil Dennis Undaff werden wir gleich sehr ausführlich zu reden. Ich fange aber gerne mal mit Leroy Sané an. Erinnerst du dich noch daran, was Julian Nagelsmann gesagt hat, als Leroy Sané zu Galatasaray gewechselt ist? Oder weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, es ging darum, erstmal Leistung bringen und es ist nicht mit der Die Liga ist nicht mit den Top-Ligen zu vergleichen. Es ging ja durchaus in die Richtung. Aber ob er diese Leistung gebracht hat mit der Konstant und ob er jetzt seine letzte Bewährungsprobe genutzt hat, ich würde eher sagen, nein.
Also er hat im Endeffekt damals gesagt, er muss noch mehr performen, wie wenn er jetzt in der Bundesliga bei Bayern weitergespielt hätte. Er muss noch besser sein. Also herausragend muss er sein. Es reicht kein normales Leroy Sané-Niveau, was er ja schon nicht erreicht regelmäßig, sondern er muss überperformen im Prinzip. So, und das hat er nicht. Bei Galatasaray ist er kein Stammspieler. Er hat gegen Liverpool in der Champions League, nur mal als Beispiel, von 4 Halbzeiten hat er eine gespielt. So, und er bekommt trotzdem die Chance, überhaupt wieder da nominiert zu werden. Sage ich, gut, okay, geschenkt. So, aber dann spielt er jetzt in diesen Spielen und ja, okay, das zweite Tor gegen Ghana bereitet er mit vor. Wird dafür sogar noch vom Bundestrainer gelobt, explizit, wo ich mir denke, hä? Hallo? Zu 90% ist das Scheiße, was er macht. Und dann gelingt ihm eine Aktion und das reicht, um das hervorzuheben. Und bevor mir jetzt einige Leute wieder vorwerfen, dass ich hier Leroy Sané-Bashing betreibe, schaut euch an, wie er spielt. Und das hat nichts mit der Person zu tun, das. Ich habe ja auch gesagt, Nick Woltemade auch aktuell schlechte Verfassung, Wagnermann. Das hat nichts mit der Person zu tun, sondern es ist seine Art und Weise, wie er spielt. Und wenn Julian Nagelsmann, wie gesagt, und darauf wird er ja jetzt in vielen anderen Dingen auch festgenagelt, wenn er sagt, Sané muss bei Galatasaray noch mehr performen, damit er überhaupt nominiert wird. Und er wird trotzdem nominiert und macht 2 schlechte Länderspiele. Dann, sorry, dann. Was gibt es noch für Gründe? Er kommt ein Lennart Kahl rein und der spielt 1000-mal besser. Dem gelingt auch nicht alles. So, aber da stellen sich für mich keine Fragen, wer da mitkommt und wer zu Hause bleibt, ehrlicherweise.
Ja, also die Personalie Leroy Sané, wie auch andere Personalien, spricht nicht für eine ideale Kommunikation des Bundestrainers. Ist eine Personalie, die die DFB seit inzwischen 2018 in der Vehemenz begleitet. Man erinnere sich an den Shitstorm, den Jogi Löw durchaus auch im Nachhinein an die Weltmeisterschaft 2018 bekommen hat, weil er damals Leroy Sané nicht nominiert hat, auch aufgrund des Typus und der Art, wie er agiert. Gut, jetzt kann man sagen, Jogi Löw hat damals.
Ich habe das damals nicht verstanden. Ich muss dazu sagen, ich war damals ein Kritiker, dass er Sané nicht nominiert hat, muss ich auch mal dazu sagen. Nicht, dass Leute sagen, ja, was ist man denn für ein Wendehals? Damals hast du noch was ganz anderes gesagt. Damals habe ich es tatsächlich nicht verstanden. Aber da war die Situation auch noch eine ganz
Genau.
andere. Da war ja Leroy Sané auch noch jünger, ne? Also,
Aber
das ist ja
es
nicht
zeigt ja
vergleichbar.
auch auf. Ich will jetzt also auch von der fußballerischen Ebene abseits gesehen. Das ist eine Person, bei der man zumindest darüber nachdenken muss. Jogi Löw ist damals zum Schluss gekommen. Julian Nagelsmann wird jetzt womöglich und aus meiner Sicht sollte auch zum Schluss kommen. Funktioniert das? Ist das ein Spieler, ein Turnierspieler für so 5 Wochen, in der er sich in jede Rolle gewöhnt, in der er das auch offen kommuniziert? Ich denke auch hier, ohne das vorwegzunehmen, an Dennis Undav, der sehr klar kommuniziert, ich unterstütze die Mannschaft in welcher Rolle auch immer, egal ob eine, ob 10, ob 90 Minuten. Ich sehe das bei Leroy Sané in dieser Form nicht, vor allem, weil er mir von dem, was ich bei ihm bei Galatasaray sehe, auch nicht sehe, dass wenn er eingewechselt wird, dass er diesen Impact bringen kann. Und dann ist er für mich auch kein Kaderspieler bei der WM, da sehe ich andere deutlich vor ihm. Und auch von einem oberen Bau, vom Gefüge her. Ich habe mir vergangene Woche, beziehungsweise Mitte der Woche eher, wir sind ja noch am Ostersonntag, den Film im Kino zum Sommermärchen in Italien, Ein Sommer in Italien angeschaut, wo ja auch nochmal Einblicke über den WM-Titel 1990 eingegangen sind. Auch da gab es Einzelspieler, klar, andere Generation, andere Zeit, aber trotzdem insofern vergleichbar. Es geht um ein großes Turnier, es geht um eine Gruppe. Auch damals waren es viele Stars. Wie funktionieren die untereinander? Und auch da waren es Einzelkönner, die teilweise nicht miteinander konnten. Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann ist ein Beispiel, die eigentlich sich menschlich nicht wirklich grün war, oft auch nicht wirklich gut funktioniert haben auf menschlicher Ebene, aber sportlich hat es funktioniert.
Ja.
Und es waren viele Typen an Menschen, die im Nachhinein sicherlich auch fragwürdige Dinge getan haben. Thomas Berthold sei zum Beispiel mal genannt. Aber auf sportlicher Ebene war das eine Einheit und haben sich auch Menschen, die damals, eine Bank wurde nur von 5 Leuten besetzt. Heute haben wir eine deutlich größere Bank und damals haben die Leute, die teils nur auf der Tribüne gesessen haben, ganzes Turnier, Ruhe bewahrt. Sie waren ruhig und wenn sie sich beschweren wollten, haben sie mit Franz Beckenbauer geredet. Diese Leute, zu diesen Leuten, wenn ich mir vorstelle, Leute, die nur auf die Tribüne kommen, Leute, die im zweiten Glied gehören, das ist für mich nicht der Typus Spieler Leroy Sané, das ist das eine. Und für mich ist auch interessant, wie ein Julian Nagelsmann, der 2024 womöglich auch das Glück, den Vorteil hatte eines Heimturniers, wo eine grundsätzliche Euphorie auch innerhalb des Kaders ist, wo man vielleicht um gewisse Unzufriedenheiten auch drüber wegschauen kann, eher als bei so einem Turnier im Ausland. Da bin ich mal sehr gespannt mit seiner gesamten Kommunikation, auch um die Person von Leroy Sané. Dann das Kicker-Interview, es sind immer wieder Themen, die Julian Nagelsmann aufmacht, indem man Menschen Garantie gibt, die keine Leistung bringen. Ich möchte mich jetzt auch nicht auf ihn einschießen, aber ich bin auch kein großer Freund von Leon Goretzka. Ich finde auch, dass er für mich nicht im Zweier-Mittelfeld das vermittelt, im Sinne vom Spiel nach hinten, was er auf dieser Position geben sollte. Auch da das Schweiz-Spiel, wo er über 80 Minuten gespielt hat. Er war an keinem Tor beteiligt, von daher kann man nicht sagen, was man ihm durchaus als Stärke bescheinigt, dass er den ganz großen Impact in Sachen Torbeteiligung.
Wobei gegen Ghana hat er, glaube ich, das letzte.
Gegen Ghana ja, jetzt aber in Bezug auf die Schweiz, wo er die 80 Minuten, wo er Startelfspieler war, wo er diese Mittelfeldrolle war. Und da muss man schauen, ja, will Leon Goretzka die offensive Rolle haben, bei der ich ihm ehrlicherweise auch besser sehe als die defensive. Da sieht ihn jetzt Julian Nagelsmann nicht, sondern eher in der tieferen Rolle. Aber da muss man dann einen klassischen Sechser, der eigentlich auch nicht ist, auch mit in die Verantwortung nehmen. Klar waren es auch individuelle Fehler von Schlotterbeck, aber trotzdem gehören dann die Gegentore auch zu einem zentralen Mittelfeldspieler. Und ich weiß nicht, ob sich, da sind wir wieder bei Julian Nagelsmann, der Trainer so einen Gefallen tut, einen Leon Goretzka so vorzeitig fast indirekt diese Einsatzgarantie zu geben, und nicht eher anderen. Pavlovic, Angelo Stiller sind da für mich Kandidaten. Auch ein Anton Stach ist für mich ein Kandidat. Alles Namen, die ich persönlich vor einem Leon Goretzka in dieser Position sehen würde. Jetzt ist das am Ende die Entscheidung des deutschen Bundestrainers. Aber dem muss er sich stellen, diesen Aussagen, die er trifft, die er im Vorfeld trifft. Und wenn dann Dinge defensiv nicht funktionieren und er aber auch keine offensive Rolle insofern hat, dass er beispielsweise im Schweiz-Spiel trotz 4 Toren an keinem beteiligt ist, dann wird auch so eine Personalie nochmal heiß. Wie gesagt, möchte mich jetzt ähnlich wie du bei Wagnumann nicht auf einen einschießen, aber auch da eine weitere Personalie, bei der man auch über den Bundestrainer sprechen muss.
Wir können ja jetzt auch direkt zur, sage ich mal, brisantesten Personalie kommen. Vielleicht, wobei ein Satz noch zu Leroy Sané, dass er natürlich dann, als er in Stuttgart eingewechselt wurde, dass die Leute ihn dann ausbuhen, das möchte ich auch klarstellen, das ist natürlich nicht in Ordnung. So, das sollte nicht sein bei aller berechtigten sportlichen Kritik und wir wollen das wirklich betonen. Es sagen ja auch immer alle in der Mannschaft und so, der macht gar keinen Stunk, der ist eigentlich ein guter Typ, das können wir natürlich nicht beurteilen. Umso mehr verstehe ich häufig nicht, warum er auf dem Platz eine ganz andere Attitude dann hat, wenn er intern ganz anders ist, aber gut, okay. Aber das wollte ich nur nochmal sagen, dass wenn er dann reinkommt, ihn dann da auszubuhen, dass das natürlich nicht in Ordnung ist, dass das nicht geht. So. Trotzdem jetzt die Frage, was hat Julian Nagelsmann gegen Dennis Undaf? Ich habe vorhin noch gelesen, dass Undaf gesagt hat zwischen ihm und, fand ich auch witzig, er hat gesagt zwischen ihm und Herrn Nagelsmann. Ich weiß nicht, ob er das bewusst so formuliert hat oder keine Ahnung. Gibt es keine Streitigkeiten, gibt es kein Problem. Das hat er jetzt nochmal klar gesagt. Und trotzdem, ich hatte gestern, ich war ja gestern beim kleinen Revierderby in der dritten Liga beim MSV gegen RWE und im Anschluss habe ich mit einem Kollegen, mit einem Journalistenkollegen, der vor allem viel über RWE schreibt, sagen wir mal so, unsere Diskussion zum Thema Dennis Undaff war deutlich hitziger als das Derby an sich. Also es fielen so ungefähr Worte, wenn das deine Meinung ist, dann muss ich deine sportjournalistische Fachkompetenz in Frage stellen. Ich sag nur so viel, ich habe das nicht zu ihm gesagt und da bin ich auch ein bisschen grantig geworden. Also die Sachen, die man sich da gegenseitig im Presseraum so an den Kopf geworfen, ey, wir haben uns nicht beleidigt, um Gottes Willen so, aber die Diskussion, und du weißt, wenn jemand sowas sagt, oder ihr wisst es ja selber hier auch, ne, wenn die Diskussionen hitzig werden, dann reagiert man ein bisschen erregter und erhebt auch mal die Stimme, was auch vollkommen okay ist. Weil er halt auch so krass der Meinung war, Woltemade und Havertz, also der Bundestrainer macht in Bezug auf Undaff sportlich gesehen alles richtig. Wo ich ihm ganz klar widersprochen habe und dass das an Zahlen auch zu belegen ist. Es gibt einen Punkt, wo ich vielleicht sagen könnte, da hat der Bundestrainer einen Punkt, den hat Manu Thiele, glaube ich, auch geschrieben auf Instagram oder so. Nämlich, die Frage muss erlaubt sein, passt Dennis Undaff vom Typ her in dieses Spielsystem? Und ich finde, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Das Ding ist, Nagelsmann sagt das ja nicht. Also würde er jetzt sagen, Dennis Undaff passt im Vergleich zu Woltemade und Havertz, meine ich, nicht in mein Spielsystem, dann könnte ich sagen, okay, kann man vielleicht so sehen. Aber er sagt es ja nicht, sondern er haut dann immer so Dinge raus, wie beispielsweise nach dem Ghana-Spiel. Dennis hatte viele gute Aktionen, wenn der Gegner schon ein bisschen müde ist, weil er eine außergewöhnliche Kreativität hat und die geht so ein bisschen flöten, wenn er im Spiel erstmal sehr viel arbeiten muss. Dazu hat er ja auch noch gesagt, Undaff hat ja getroffen, wurde ja eingewechselt und da hatte er dann so sinngemäß hinterher ja auch gesagt, naja, dass ihm das Tor ja vielleicht gar nicht so gelungen wäre, dass er diesen Schritt vielleicht gar nicht gemacht hätte, hätte er vorher schon die ganze Zeit gespielt. Wo ich mir dann wirklich so dachte, was laberst du für einen Scheiß? Undaff spielt jede Woche in Stuttgart fast 90 Minuten. Dazu hatte der VfB zuletzt ja fast Dreifachbelastung. Die haben noch bis zuletzt Europa League gespielt. So, also wie kann man denn auf die Idee kommen, fitnessmäßig so einen Scheiß zu erzählen, wenn Undaff jede Woche beim VfB konstant teilweise über 90 Minuten spielt? Das ist doch eine Nonsens-Aussage.
Ja, es ist auch wieder das große Thema Kommunikation. Ich stimme dir da völlig zu. Man kann dieses Thema aufmachen, inwiefern funktioniert Dennis Undaff in die Art des Spiels von Julian Nagelsmann, inwiefern passen seine Stärken da rein. Aber es ist das große Thema der Kommunikation, wenn vor einigen Monaten, als er nicht nominiert wurde, ich es damals auch verstanden habe mit der Argumentation, ja, er muss sich nochmal über Leistung in den Verein reinspielen und dann ist er auch wieder ein Thema. So. Da ist es konsequent damals gewesen, ihn damals nicht zu nominieren und jetzt ja. Aber dann jetzt von der Argumentationsebene her nicht zu sagen, ja, Dennis spielt im Verein gut und spielt er jetzt, sondern zu sagen, ja, Nick Woltemade hat keine gute Phase im Verein, also genau das, was er damals bei Dennis Undaff angeprangert hat und warum er ihn nicht nominiert hat, nominiert er Nick Woltemade und setzt ihn in die Startelf und ihm das Selbstvertrauen zu geben, also genau das, was er Dennis Undaff damals nicht genehmigt hat, was er bei Dennis Undaff nicht gemacht hat, macht er jetzt bei Nick Woltemade, obwohl es damals, meine ich, nicht so groß war wie jetzt aktuell bei der Leistungsfähigkeit dieser beiden Spieler. Also ich finde, da misst der Nationaltrainer mit zweierlei Maß, auch wenn es zeitlich eine andere Phase ist, letzte Testspielphase, dass er Woltemade nimmt, finde ich auch richtig. Aber da wirst du an deinen Aussagen gemessen und da ist für mich nicht die Konsequenz zu sehen. Und dann nach den Spielen sich immer wieder so darauf einzuschießen. Und ich finde, als Nationaltrainer hast du noch mal deutlich mehr als ein Vereinstrainer die Verantwortung, Personalentscheidungen auch Menschen, Journalisten zu erklären und nicht auf der Pressekonferenz genervt zu reagieren, wenn die nächste Nachfrage nach Dennis Undaff kommt. Ja, es würde mich wahrscheinlich auch nerven, wenn ich zehnten Mal innerhalb weniger Tage dieselbe Frage beantworte. Aber das ist dein Job als Nationaltrainer. Du hast diese kurzen Passagen im Jahr, in dem sich 1,5 Wochen Großteil von Fußball Deutschland auf dich konzentriert, und da musst du auch damit leben und kannst nicht wie als Clubtrainer sagen, ja, ich sage euch das jede Woche, sondern da musst du in diesen 2 Wochen auch aus meiner Sicht als Verantwortung, die du als Rolle des Nationaltrainers hast, auch zu deinen Aussagen stehen, zu deinen Spielern stehen, aber vor allen Dingen auch nicht genervt reagieren, wenn irgendeine Nachfrage kommt. Und Julian Nagelsmann ist da für mich auch nicht positiv aufgefallen. Jetzt haben er und Dennis Undorf das geklärt. Ich finde übrigens, im gesamten Themenkomplex hat sich Dennis Undorf sehr, sehr gut verhalten. Also sowohl davor mit seinen Aussagen, ja, während der Länderspielpause, und auch jetzt. Du hast das Interview angesprochen. Ich war gestern auch da sehr beeindruckt. Das war im aktuellen Sportstudio mit Boris Büchler, wo er auf jede Themenkomplex angesprochen sehr souverän reagiert hat, im ersten Moment gesagt hat, ja, alles in Ordnung mit dem Bundestrainer, dann im zweiten Moment alles in Ordnung, wie du gesagt hast, mit Herrn Nagelsmann. Aber ich habe da kein Groll gespürt. Er hat klar kommuniziert, ja, ich gebe für die Mannschaft alles, mache das sehr gerne über 90 Minuten, aber auch wenn es das für 10 Minuten ist. Also er kommuniziert sehr klar, er kommuniziert, wie wir das von Dennis Undorf eigentlich schon seit immer kennen, sehr, sehr konsequent und nicht, sagen wir mal, strauchelnd. Und das ist etwas, was ich mir vom Bundestrainer, was mir bei Julian Nagelsmann als Vereinstrainer so, so gut gefallen hat, die Art, wie er kommuniziert hat.
Das hat er bei Bayern super gemacht, ne? Weißt du noch, die Zeit mit Oliver Kahn, mit Hasan Salihamidzic, das war eine schwierige Zeit, und da dachtest du, ich kann mich noch super daran erinnern, da dachtest du dir in der oberen Etage, mein Gott, was geht da ab? Und Julian Nagelsmann saß jede Woche auf der PK und hat das klar, deutlich, souverän. Er war im Prinzip der Außenminister. Der das gut nach außen kommuniziert hat, das fand ich damals, auch wenn es hinterher sportlich nicht mehr so gut lief, aber er hat das kommunikativ bei Bayern super gemacht. Deswegen verstehe ich das jetzt nicht in der Nationalmannschaft, was er da jetzt macht.
Es wirkt so ein bisschen, finde ich persönlich, ähnlich wie bei Hansi Flick mit zunehmender Zeit, dass eine, sobald jemand zu lange in diesem Konstrukt DFB ist, jetzt bin ich nachweislich kein großer Freund vom DFB und von der Nationalmannschaft, aber das hat auch Gründe, weil ich finde, dass diese Kommunikation nach kurzer Zeit so ungenau, so intransparent wird und so von oben herab. Und das ist was, was ich damals schon bei Hansi Flick wahrgenommen habe, was auch für mich überhaupt nicht zum Hansi Flick bei Bayern und zum Hansi Flick von Barcelona gepasst hat. Und genauso ist diese Tendenz, was bei Julian Nagelsmann, ich fand am Anfang, als er übernommen hat, hat er da erfrischend frischen Wind mit reingebracht, auch rund um die EM. Aber ich finde, seit dieser verlorenen Nations League im Final Four, als er beide Spiele verloren hat, hat sich bei ihm so ein bisschen die DFB-Sierung der unklaren und unkonsequenten Aussagen und nicht ganz klar, dass der Zusammenhang zwischen Worten und Taten stimmt. Und das ist für mich vielleicht auch ein Sinnbild dafür, dass beim DFB Dinge schief laufen und es vielleicht auch nicht die Personalien sind, sondern dass die lange Arbeit beim DFB gewisse Menschen insofern verändert und dass dort auch intern vielleicht Dinge so laufen, dass es sich auf das Personal auswirkt. Weil anders kann ich es mir, du hast es gesagt, wie Nagelsmann top kommuniziert hat zu Bayerns Seiten, und ich sehe da gerade nicht mehr diesen Julian Nagelsmann. Sagt das aber auch, und ich glaube, das ist bei dir ganz ähnlich, dass wenn Deutschland eine erfolgreiche WM spielen wird, fängt ja schon mal damit an, dass man jetzt mal nach zwei Turnieren vielleicht mal nochmal in die K.O.-Phase schafft. Das sollte man auf jeden Fall mal hinkriegen, da auch Platz 3 in den meisten Fällen reichen würde. Dass sich das auch nochmal verändern kann, dass man vielleicht sagen kann, klare Kommunikation, aber seine, würde man sich wünschen, aber seine Ideen haben sich am Ende, haben am Ende funktioniert, sind im Erfolg aufgegangen, dann spricht man da ganz anders drüber. Aber jetzt, wenn die Testspiele noch so ein bisschen sehr hakelig laufen, und es seit einem Jahr, finde ich, nicht mehr so ganz rund wirkt, dann ist es für mich auch in Ordnung, den Bundestrainer und seine Aussagen zu kritisieren anhand des Gesamtkomplex DFB. Wie gesagt, aber ich schätze Julian Nagelsmann sehr, das möchte ich, wie gesagt, nur sehr betonen. Ich finde es sehr schade, weil das eigentlich jemand ist, der auch bei mir jemand, der kein Freund vom DFB ist, eigentlich einen positiveren Blick mit reingebracht hat. Und das ist bei mir aktuell nochmal völlig weg.
Ist halt auch komisch, warum dann so Leute wie Rudi Völler zu ihm nicht mal sagen, ey, das kannst du so nicht sagen oder das, oder vielleicht wird es auch gesagt und er setzt es nicht um, keine Ahnung, wir sind ja intern nicht dabei, aber das ist so ein bisschen komisch. Vielleicht eine Sache noch dazu, die Zeit schreitet voran, das ist der Wahnsinn. Das Ding ist auch, und du hast die UNDAF-Sprechchöre in Stuttgart ja gehört, so, und das Ding, das, was UNDAF halt auch mitbringt, ist, und daran merkt man halt auch, ne, diesen Kontrast. Leroy Sané wird ausgebucht, Dennis Undav, gut, das war in Stuttgart, aber wird trotzdem gefeiert. Undav ist der Spielertyp bei der deutschen Nationalmannschaft, der halt nicht, sage ich, so dieses Level, so nächstes verheißungsvolles Talent, das ist ein Straßenkicker. Weißt du, der nicht diesen geraden Weg durch die U-Mannschaften hatte, der ein totaler Arbeiter ist, der Gras frisst, der aber, wie gesagt, eine gute Kommunikation hat. Und ich glaube, viele können sich mit dem identifizieren. So, und wirklich auch, wenn ich ihn da gesehen habe, da denke ich mir, wenn wir mehr so eine Typen in der Nationalmannschaft hätten, dann würden sich viel mehr Leute auch mit dieser Mannschaft identifizieren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Julian Nagelsmann nicht so gefällt. Dass so viele Leute ihn vom geil finden, weil er eben so anders ist und das dementsprechend feiern und dass er das nicht so aufkommen lassen möchte. Das ist aber jetzt eine reine Interpretation meinerseits. Aber das ist so ein bisschen schade, weil man könnte mit ihm auch als Gesicht, dass viele Leute finden gut, er hat sportlich was drauf und ja, dass man ihn dann auch hinterher madig macht. Der hat gerade ein Tor gemacht und dann sagt der Trainer, ja, aber bis dahin war nicht gut. Ach so, aber wollte mal, der anderthalb Spiele übers Spielfeld gestolpert ist, den... Ich will jetzt nicht Woltemade schlecht machen. Wie gesagt, er hat eine schlechte Phase, aber ich möchte nur mal den Vergleich ziehen. Also du kritisierst deinen Torschützen und Woltemade, wie gesagt, lässt du die meiste Zeit übers Spielfeld stolpern und da sagst du nichts. Also das ist, was die Kommunikation, wie gesagt, und die Art und Weise, wie man die Kritik dann äußert, das steht in keinem Verhältnis. Das will ich damit sagen. So, und ja, das ist... Ist einfach eine komische
auch noch letztes Wort dazu.
Ja.
Vollste Zustimmung. Auch ich fand deinen Gedanken gerade sehr passend und finde eigentlich, du kannst es lösen, wenn ein Spieler vielleicht nicht ganz in deine Spielidee reinpasst, aber trotzdem klar ist, das ist eine andere Art von Spieler und er ist wichtig für deinen Kader. Lukas Podolski 2014 als Beispiel, der sportlich keine große Rolle gespielt hat, aber trotzdem menschlich ein Riesenfaktor war. Dennis Undav kann als jemand, der Menschen mitreißt, ähnlich funktionieren und dann solltest du aber auch positiv, ein positives Gefühl dieser Art von Spieler mitnehmen, geben. Das ist mein letzter Gedanke dazu.
Nehmen wir auf jeden Fall noch mit und damit schließen wir diesen XXL-Block. Wir müssen ein bisschen Zeit aufholen. Dementsprechend, wir gehen jetzt nicht alle WM-Gruppen durch, macht sowieso noch keinen Sinn, aber ich glaube, wir schauen vielleicht mal richten einen raschen Blick noch auf die Mannschaften, die es nicht geschafft haben und was sehr schwer war, ne? Wenn man sich anguckt, wie viele Mannschaften dabei sind. Nämlich Italien, Polen, Dänemark, Serbien, Ungarn, Kamerun, Nigeria, Guinea und Chile, um mal ein paar prominentere zu nehmen. Wir werden jetzt nicht auf alle eingehen. Vielleicht greifen wir uns mal Italien raus, weil das ist so das Prominenteste. Gennaro Gattuso ja jetzt auch zurückgetreten, genauso wie der Verbandspräsident Giovanni?
Irgendwie
so in die Richtung. Buffon als Delegationschef ist auch zurückgetreten. Und was ist aus dieser stolzen Nation geworden? Das dritte Mal in Folge nicht bei einer WM dabei. Jetzt das Playoff-Finale gegen Bosnien-Herzegowina verloren.
Ja.
Warum ist dieser auch die Serie A, wenn ich mal vielleicht das noch mit anfügen kann, die Serie A, früher eine Liga, die ich gerne geguckt habe, aber auch wenn du so Champions League und so weiter guckst, gut, Inter Mailand war jetzt letztes Jahr ja mal, aber da, die sind ja auch im Finale gnadenlos untergegangen. Und warum ist der italienische Fußball so derartig abgeschmiert in den letzten Jahren? Allgemein, sowohl die glorreiche Serie A, wo früher auch viele deutsche Legenden hingegangen sind, als auch jetzt mit der Nationalmannschaft, weil du hast ja genug talentierte und gute Spieler, die bei hochklassigen Vereinen spielen. Also an der Qualität kann es nicht liegen.
Ja, ich habe es eben angesprochen, 1990-Turnier in Italien. Da waren die ganzen deutschen Stars, haben in Italien gespielt. Das war Fußball-Mekka und das war nicht nur 1990 so. Ja. Das war auch vielleicht nicht in dieser ganz Vehemenz, aber das war auch noch in den Nullerjahren so. Nicht umsonst 2006 dieses tolle Turnier in Deutschland gespielt. Aber man merkt eine Tendenz, dass, finde ich, auch wenig Gutes von hinten nachkommt. Also wo man wirklich sagen würde, das gibt einen dieses Gefühl von auch der, ganz positiv gemeint, der italienischen Giftigkeit. Wenn ich die Menschen auf der Bank da sehe, Bonucci und auch an Chiellini und Basali denke, das war eine Bissigkeit, aber auch im Mittelfeld die fußballerische Brillanz eines Pirlos vorne vielleicht noch als kurze Lichtgestalt 2012, wenn ich an jemanden wie Balotelli denke. Also es waren immer wieder Typen, die einen in Erinnerung geblieben sind und diese Typen werden immer weniger und das ist eine Tendenz, wenn wir in die Ursachenforschung gehen, weil mich das jetzt auch bisschen beschäftigt hat in den letzten Tagen und ich mich da auch nochmal Gedanken gemacht habe, was könnte damit Ursache sein? Es ist natürlich schon ein Faktor, dass in Italien in den letzten 20 Jahren sich auch das Stadionbild verändert hat in der Serie A, dass es eine Ausuferung von Gewalt in den Stadien gab, dass sich Zuschauer nicht mehr wohlgefühlt haben, dass weniger Familien in Stadien gegangen sind, damit auch die Tendenz von Kindern und Jugendlichen, die Fußball gespielt haben, Fußball angefangen haben in Italien, dass diese Anzahl an Menschen, an Jugendlichen gesunken ist, aufgrund dieser fehlenden Verbindung zu Vereinen, was ja ganz wichtig ist, früh ins Stadion zu gehen, Verbindung zu Teams aufzubauen. Das ist etwas, was in Italien dadurch gesunken ist durch diese Vorfälle, jetzt nicht völlig weggegangen ist, aber es ist klar, wenn weniger Menschen nachkommen, wenn weniger Jugendliche Fußball spielen, dann kommt da weniger nach und das wirkt sich jetzt so langsam, was heißt so langsam, das wirkt sich jetzt immer mehr auf die Nationalmannschaft wie auch auf die Liga aus, dass du weder, finde ich, wirklich attraktiven Fußball siehst mit wenigen Ausstechern, also letzter italienischer Verein, der mich auf fußballerischer Ebene begeistert hat, war vor, wann war das, 3, 4 Jahren Napoli, als sie so begeisternd Meister geworden sind. Das hat mir Spaß gemacht, aber sonst ist das sowohl bei der italienischen Nationalmannschaft als auch mit der ganzen Serie A aus meiner Sicht eine Entwicklung, die sich auch durch das Thema Stadion, Sicherheit und weniger Kinder und Jugendliche, die Fußball spielen. Also das ist so vielleicht meine Fernwahrnehmung dazu.
Ich habe mir den Kader hier nochmal aufgerufen. Finde ich einen sehr validen Punkt, den du sagst. Ich habe ja vorher gesagt, wenn du dir anguckst, wo die alle in Europa spielen und wenn ich mir mal den Kader jetzt von den Playoffs angucke, dann sind das ehrlicherweise gar nicht so viele. Ne? Also du hast hier Donnarumma, okay, der spielt bei Man City. Diego Coppola, aber der spielt beim FC Paris. Tonali, der in Newcastle spielt. Und that's it. Ansonsten spielen alle in Italien, außer Matteo Retegi, der natürlich in Saudi-Arabien unterwegs ist, aber das ist jetzt auch nicht die Top-Liga. Ne? Und ansonsten ist das alles, wenn du natürlich auch sagst, die Serie A ist nicht mehr sonderlich attraktiv. Dann ist, ja, Calafiori habe ich noch vergessen, der jetzt aber auch lange Zeit bei Arsenal auch verletzt war. Ich glaube, da auch eher kein Stammspieler ist. Ne? Also insofern, wenn ich mir jetzt den Kader wiederum angucke, ist das so von der Entwicklung vielleicht doch gar nicht so überraschend, weil wenn du natürlich auch immer nur in deinem eigenen Saft bleibst, so hier mit Mancini, Di Marco, du hast die Namen ja eben selbst angesprochen, weißt du, die früher Italien ausgemacht haben. So Locatelli, Cristante, Barella, Ne, das ist, also ja, die sind irgendwie gut. Moisken, Esposito, Raspadori, Scamacca, aber das ist nicht, wo du sagst, wow. Ne, also das ist, ja, ist gute Qualität, made in Italy, aber hat jetzt nichts irgendwie mit international voll geil zu tun. So. Ja.
Also du solltest trotzdem, ich finde, das ist trotzdem ein Kader, mit dem du dich speziell aufgrund der Bedingungen für die WM qualifizieren solltest. Und ich glaube, da sind wir uns einig.
Natürlich.
Trotzdem sehen wir anhand dieser Dinge, du hast gerade beschrieben, dass dieser Kader jetzt nicht mehr mit den internationalen Topstars, die man auch in der breiten Öffentlichkeit kennt, verbindet, sondern dass es das abnimmt, die Tendenzen, die ich eben beschrieben habe, rund um weniger Jugendliche, die anfangen. Das ist das, was sich dann eben auch auswirkt. Und das ist die ganze Infrastruktur in Italien, die ja auch, um die Dimension noch mit reinzubringen, die auch gerade darunter leidet und wo man auch merkt, dass es nicht nur die Nationalmannschaft ist, sondern auch der Verband, der in der Krise ist. Verbandspräsident ja einerseits aufgrund des sportlichen Misserfolgs zurückgetreten, aber wir haben ja die Diskussion, nachdem sich Ceferin und die UEFA auch beschwert haben über die Situation des Stadionbaus. 2032 wird die Europameisterschaft in Italien und der Türkei stattfinden und aktuell ist nur ein Stadion EM-tauglich und Italien muss dort auch so langsam in die Pötte kommen, zu sagen, ja, welche Stadien sollen denn von dem bisherigen Pool für die EM in Frage kommen? Ich glaube, 6 müssen es am Ende sein und vor allem,
das sind gar nicht mal viele,
was,
ne?
Gibt es,
also für, genau, so eine, eigentlich wo man ausgehen könnte, dass Italien ja eigentlich eine Fußballnation ist, da könntest du ja, eigentlich müsstest du ja 10, 11, 12 Stadien problemlos vorschlagen können.
Wenn es bislang nur ein Stadion ist, das die Tauglichkeit erfüllt, mit dem, ich meine, das ist das Allianz Stadium in Turin,
ja,
dann musst du übernächstes Jahr auch die Umbauarbeiten starten, die Ausbauarbeiten starten, um die Infrastruktur zu gewährleisten. Also ich glaube, dass es am Ende eine Androhung war von Ceferin, um auch mal zu sagen, ja, Leute, ihr sollt da mal was machen. Also ich glaube nicht, dass das da im Sinne von, dass da irgendwie die Austragung Italien nochmal weggenommen wird. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber das ist ja auch eine weitere Dimension. Das spricht ja alles für eine, wir sind jetzt hier viel den DFB am Kritisieren, aber dass der italienische Verband dort noch weitaus größere Probleme hat in verschiedensten Dimensionen. Und das wird sicherlich spannend. Positive ist, wenn sie diese EM austragen, dafür müssen sie sich nicht qualifizieren. 2032.
Ja, auf jeden Fall. Wobei die EM war ja auch nie so richtig das Problem, muss man ja fairerweise dazu sagen. Ja, das ist auch so ein Ding, finde ich, spannender Punkt, den du eben gesagt hast, dass ich mir dann bei allen Problemen, die wir so rund um den DFB, die deutsche Nationalmannschaft haben, es ist auch keine Selbstverständlichkeit, sich für eine WM zu qualifizieren, ne? Also, ne, haben ja in der WM-Quali auch mal kurz gewackelt, ne? Also, ist ja nicht so, dass wir da komplett mit Pauken und Trompeten da durchgegangen wären. Und wie gesagt, Nationen wie Polen und Dänemark haben es auch nicht geschafft. Also insofern, ja, das sollte man immer alles nicht für selbstverständlich nehmen, auf jeden Fall. Wollen wir dieses Thema einfach mal zumachen und zur Bundesliga kommen? Wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen anziehen, aber wir kriegen das hier hin, dass wir vielleicht nicht massiv die Stundenmarke überschreiten. Schauen wir mal. Ich gehe einmal alle Spiele durch und dann gucken wir, was für uns, vielleicht so ein, zwei Sachen, die wir uns rauspicken. Leverkusen gegen Wolfsburg, sprechen wir den Elefanten im Raum an. Oh wei, oh wei. Ich kann mir vorstellen, wie es dir gestern ergangen ist. Ich habe natürlich, weil ich mich natürlich auf MSV gegen RWE arbeitstechnisch fokussiert habe, aber hatte natürlich nebenbei, ne, die Kicker-App für die Bundesligaspiele offen und war doch sehr verwundert, als der VfL 3-1 führte und am Ende 6-3 verlor. Ja, wirklich Wahnsinn für Leverkusen, immerhin nach 5 Siegen, nach 5 Spielen ohne Sieg auch endlich mal wieder gewonnen. Dieter Hecking hat hart den Schiedsrichter kritisiert, werden wir auch gleich drüber sprechen. Dann ansonsten die Bayern, 70 Minuten, absolute Kacke. Ich glaube, das war mit Abstand das schlechteste Saisonspiel und trotzdem gewinnen sie es. Wie im Hinspiel schafft es nicht der SC Freiburg, eine 2-0-Führung über die Zeit zu bringen. Doppelpack von Tom Bischoff und Lennart Karl hinten raus, dann noch in der Nachspielzeit, drehen das Ding noch. Die Leipziger haben in Bremen gewonnen, knapp mit 2-1. Das war erwartbar, aber Bremen hat gar nicht so schlecht gespielt. Die Leipziger waren nur ultra effizient. Die Gladbacher hingegen gegen Heidenheim 2-2. Ein Ergebnis, womit keinem so richtig gut leben kann. Heidenheim hätte die 3 Punkte wie immer gebraucht. Gladbach am Ende des Tages, sie waren dominanter, hatten am Ende Glück, dass sie immerhin noch den Punkt erbeutet haben, aber ansonsten auch zu wenig. Damit hättest du den Klassenerhalt fast schon fix machen können. Wieder verpasst. Überraschend, die 2. Niederlage in Folge für die TSG Hoffenheim. Die Mainzer haben gewonnen. Philipp Tietz mit einem Doppelpack. Und dann ging es schon weiter zum HSV gegen den FC Augsburg. Beide haben einmal das Aluminium getroffen. Es gab eine rote Karte für Moheim. Und so weiter und so fort. Es ging wirklich hin und her. Was für ein abgefahrenes Spiel. Am Ende ein 1-1. Also auch diese beiden Mannschaften haben es verpasst, sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Der BVB ebenfalls brutal effizient. Ich weiß nicht, ob sie bis zur 90. Minute einmal auf das Tor des VfBs geschossen haben. Und im Gegenzug, der VfB hat alles liegen gelassen an Chancen, die sie hatten. Und am Ende kommen dann Adeyemi und Brandt und schießen den BVB zum Sieg. Wirklich brutal. Auf der anderen Seite, wir bleiben dabei, wir sind im Abstiegskampf und niemand nutzt die Patzer der Konkurrenz aus. So war es bei Union gegen St. Pauli auch. Am Ende ein 1-1 und ebenso ein 2-2 zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln, wobei die Kölner am Ende hinten raus mit Kaminski und Castro Montes wird er wahrscheinlich ausgesprochen, als Joker immerhin noch den Punkt so gesehen gerettet haben bei Eintracht Frankfurt. Muss man jetzt mittlerweile auch fragen, ob man damit so zufrieden ist, was Albert Riera so treibt. Gab es ja in den letzten Wochen immer wieder Kritik und dieses Spiel nach einer 2-0-Führung noch aus der Hand zu geben, wird ja diese Kritik durchaus befeuern. Boah, ich merke jetzt eigentlich gerade erst, über wie viele Dinge wir sprechen müssen. Aber wir müssen es zeitlich wirklich im Rahmen halten. Deswegen würde ich mal sagen, wir suchen uns 2 Spiele. Dein Take auf jeden Fall zu Wolfsburg müssen wir natürlich besprechen. Gibt es noch Hoffnung? Die haben gestern, ich habe die Highlights gesehen. Und vor allem, als sie ja 3-1 vorne waren, wirklich offensiv, was die da gespielt haben. Ich dachte mir, Wahnsinn. Das habe ich schon seit Wochen nicht gesehen. Und dann hinten, defensiv wirklich gefühlt jedes Gegentor war noch schlimmer wie das davor.
Ja, ich habe gestern geschrieben nach dem Spiel, nach meiner Kenntnis hat der Mensch 32 Zähne. Ich habe mich getäuscht, denn dieses Jahr habe ich das Gefühl, schon deutlich mehr Zähne ausgeschlagen bekommen zu haben. Es ist Wahnsinn. Also ich schicke einfach vorneweg 3 Zahlen. Es sind inzwischen 31 verspielte Punkte nach Führung. Seit Einführung der 3-Punkte-Regel haben da nur 2 Teams mehr Punkte nach Führung verspielt, das allerdings nach 34 Spielen mit Schalke 34 und Hoffenheim 32 Punkten. Da bin ich ganz zuversichtlich, dass der VfW Wolfsburg das noch schaffen wird einzuholen. Das sind die meisten verursachten Elfmeter der Bundesliga mit 13 Stück. Mal gucken, ob sie da noch die 17 knacken von Hannover 96 aus den 80er Jahren. Auch das ist eine Negativstatistik. Also es sind unglaublich viele Negativstatistiken. Es sind die Zahlen eines Absteigers. Es sind schwer mir das auch fällt, aus neutraler Sicht wäre es der völlig verdiente und auch der folgerichtige Abstieg. Trotzdem kann man festhalten, dass es eine sehr gute erste Hälfte war. Das Problem ist, das war nicht zum ersten Mal, dass es eine sehr gute erste Hälfte war, weil um 31 Punkte nach Führung zu verspielen, musst du auch in Führung gehen. Und das ist ein nicht seltenes Thema beim VfL Wolfsburg, dass du nach Pausenführung, nach Führung noch Punkte verspielst, weil das ein dermaßen labiles Konstrukt ist, das auch Dieter Hecking jetzt nicht stabilisieren konnte, indem sobald ein Rückschlag kommt, wie jetzt zum Beispiel in Leverkusen kurz vor der Pause, kassierst du das 2-3 und nach der Pause steht alles hinten drin und es ist klar, hier wird in 10 Minuten das Tor fallen und nach dem 3-3 war auch klar, da wird Leverkusen noch weiter treffen. Also das wundert im Umfeld um den VfL Wolfsburg keinen mehr. Es ist im Gesamtumfeld einfach Ich glaube ehrlicherweise schon seit Wochen nicht mehr dran. Und meine Hoffnung liegt nur auf der Schwäche der anderen. Letztlich wird es darum gehen, dass man am 34. Spieltag die Möglichkeit hat, beim direkten Duell beim FC St. Pauli irgendwie noch auf den Relegationsplatz zu springen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, auch auf moralischer Ebene, wenn du selbst 3 Tore machst, auch als Mannschaft, du weißt, du führst 3-1 nach so einem Rückschlag, antwortest du mit einem Doppelschlag, führst 3-1 und selbst das gibst du aus der Hand und verlierst 6-3. Zum zweiten Mal in dieser Saison machst du 3 Tore und verlierst. Es ist Wahnsinn. Spieler wie Vini Sousa und Amoura, übrigens Mohamed Amoura sollte für mich keine Rolle mehr spielen in den nächsten Wochen, weil das ist eine Körpersprache.
Auch wieder unfassbar, was genau für Chancen wieder
auch
vergeben
die Körpersprache.
Hat, ne? Das ist ja unglaublich.
Hackespitze und Seitfallzieher und Fallrückzieher hat für mich im Abstiegskampf einfach nichts zu suchen. Und wenn du dann bei einer Ecke zum 4-3 einfach das Verteidigen einstellst, dann kann ich verstehen, dass Vini Sousa nach dem Gegentor auf ihn losgeht und er beinahe noch zurückgehalten werden musste, dass er ihnen nicht mal so richtig die Meinung geigt. Also das sind alles Themen, die mir große Sorgen machen und ich befürchte, dass es am Ende des Jahres nach 29 Jahren Schluss ist. Bis dahin wird meine Stimme, wird meine Laune noch ordentlich leiden und werde ich froh sein, dass bald Sommerpause ist. Vielleicht passiert noch irgendwas Überraschendes. Ich bin nächste Woche mal wieder im Stadion. Mal gucken, wie das dann wird. Den Cent dazu verliere ich noch abschließend zum Schiedsrichter. Martin Petersen hatte einen, wie ich finde, ganz schlechten Tag. Also in der ersten Hälfte sowohl der Elfmeter für Leverkusen zum 1-1. Ist für mich einfach keiner. Das ist für mich ein handelsüblicher Zweikampf zwischen Mähle und Ibrahimasa. Für mich ist das im Leben kein Strafstoß. Und kurz vor der Pause gibt es vom gelb verwarnten Edmond Tapsobar, der ja beim Elfmeter von Wolfsburg die gelbe Karte kassiert. Übrigens auch das wieder interessant, dass das 5 Minuten dauert, bis dieser Elfmeter gegeben wird nach der Foulspielsituation.
Ja, das fand
ich auch
unglaublich.
Ihn gab es am Ende, deswegen kann ich darüber hinwegsehen. Aber dass dieser gelb verwarnte Tapsobar rund um den gegnerischen 16er, Absicht war zwar nicht dabei, aber im vollen Lauf mit seinem Ellenbogen Jonas Wind im Gesicht trifft und dafür keine zweite gelbe Karte gibt. Das ist ein Sammelsurium, bei dem ich verstehen konnte, dass Dieter Hecking angesäuert war. Aber all dieses Gesamtpaket, also es ist womöglich ein anderes Spiel, wenn Leverkusen nur mit 10 Mann diese zweite Hälfte angeht. Aber so wie der VfL Wolfsburg, deswegen darf das für mich auch kein Alibi sein, diese schlechte Schiedsrichterleistung. So wie der VfL Wolfsburg in der zweiten Hälfte gespielt hat, gewinnt Leverkusen dieses Spiel, ob sie mit 10 Mann spielen, ob sie mit 9 Mann spielen, weil das war defensiv desolat. Das ist die Schiedsrichterleistung das eine, das man kritisieren muss, aber das hat keine Entschuldigung zu sein für irgendeine Defensivleistung, die ein weiteres Mal einfach nicht genügend war für die Bundesliga. Ich glaube, damit habe ich mir jetzt mal versucht, den Frust von der Seele zu reden, zu dem Thema, zu dem Spiel. Leverkusen übrigens, möchte ich nur ganz kurz einfach sagen, sie haben zwar am Ende dieses Spiel gedreht, aber ich finde Leverkusen auch, ich werde mir immer sicherer, dass das im Sommer einen Wechsel auf der Trainerposition geben kann, weil das kann einem nicht gefallen, wie die Woche für Woche auftreten.
Also wenn Fernando Caro in 2 Jahren wieder deutscher Meister werden will, was er ja immer propagiert, wo ich mir mal denke, Junge, in welcher Realität lebst du eigentlich? Aber mit Kasper Jürmann werden sie es so nicht erreichen. Da stimme ich dir absolut zu und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da nicht über den Sommer hinausgeht. Gibt ja da auch schon Spekulationen in die Richtung. Vielleicht ein Satz noch meinerseits dazu beim VfL. Ich meine, du siehst ja gerade an den Ergebnissen jetzt an dem Wochenende, dass sich auch die direkte Konkurrenz gegenseitig, da hat ja keiner gewonnen eigentlich. Ne? Also sie haben das zwar alle gepunktet, aber es war so ein Pünktchen. So, also der Abstand wird ja nicht viel größer. Ne? Und dass du es da aber wenigstens nicht schaffst, wenigstens in Leverkusen wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Ne? Also du musst ja das Selbstvertrauen auch Stück für Stück wieder aufbauen. So, ne? Und nun ist Tottenham noch ein bisschen in einer anderen Situation, aber ich verstehe dich emotional insofern ein bisschen, weil du dir immer von Woche zu Woche denkst, wenn du auch mal so ein, bei mir ist es ja so, dass das Ding von in der Champions League, wo sie gegen Atletico ein Wahnsinnsrückspiel gemacht haben, wo man sich so denkt, okay, gut, man ist jetzt raus, aber wenn man diese Leistung am Wochenende in der Premier League, wo es um was geht, wenn man die auf den Platz bringt, dann wird das was. Dann ist man raus aus dem Abstiegskampf. Du hattest wahrscheinlich nach dem 3-1 die Hoffnung, hey, das könnte jetzt der Brustlöser sein. Und ich, bei mir war das das Champions League-Spiel, wo du dann am Samstag nach einem glorreichen Busempfang das Duell gegen einen direkten Konkurrenten zu Hause gegen Nottingham Forest mit 3-0 verlierst und dir dann immer denkst, mein Gott, du schaffst dir immer eine Situation, wo du immer hoffen kannst und denkst, ja, das könnte jetzt die Wende sein und du wirst dann sofort, immer wieder sofort enttäuscht. Und du denkst dir dann immer so, Leute, warum? Warum? Ich bin übrigens gespannt, wie es dann nächste Woche wird mit Roberto De Zerbi. Es kommt der AFC Sunderland. Ich habe Angst.
Wird spannend. In jedem Fall werden wir uns nächste Saison freuen über Spieler, die die Vereine verlassen und auf einmal woanders spielen wie sonst was. Und ja, das übliche Thema, ich glaube, sowohl bei Tottenham Hotspur als auch beim VfL Wolfsburg.
Auf jeden Fall. Wollen wir vielleicht einen Satz noch zum FC verlieren, weil da es ja einen Trainerwechsel gegeben hat. René Wagner ist da jetzt der neue Mann, war ja vorher Co-Trainer. Was hältst du da von diesem Move? Ich weiß nicht, haben wir das beim letzten Mal diskutiert? War das noch
drin? Das war nicht, also das war nicht
in der letzten Folge? Also nee, nicht mit dir. Ich überlege gerade, habe ich das in der letzten Folge diskutiert schon mal? Aber egal, vielleicht trotzdem ein Take dazu. Es war ja jetzt aber auch nicht so, dass sie jetzt, also dass die Kölner da wieder zurück ins Spiel gekommen sind. Das war auch, weil die Frankfurter Eintracht auch hart nachlässig unterwegs war. Aber was hältst du von diesem Move, den Co-Trainer da hochzuziehen und den Cheftrainer, der ja vorher noch so unter Motto Witze so zum Thema Picknick und so gemacht hat?
Ja.
Den jetzt da zu installieren, komischer Move irgendwie.
Ja, also ich fand's auch am Anfang ungewöhnlich. Ich kann's von der Warte verstehen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt nochmal Friedhelm Funkel geholt hätte, dass man dann die Situation gehabt hätte, ja, im Sommer ist es der x-te Neustart, muss man schon wieder völlig neu schauen. Würde es schon wieder von Null losgehen und hätte wahrscheinlich im sowieso schwierigen zweiten Jahr als Aufsteiger die komplexe Situation, dass man fast einen Neustart hat, dass man da die Hoffnung setzt, ja, mit einem Co-Trainer, der schon einige Stationen als Co-Trainer hatte, aber noch nicht im vorderen Glied, dass man es mit ihm probiert, jemand, der vielleicht auch mal die Nähe zu den Fans insofern zeigt, dass er einem El Mala regelmäßiger die Chance gibt, dass er ihm die Einsatzgarantie gibt und es ist zumindest ja die Situation, dass der FC auch aufgrund der Schwäche der anderen nicht den Druck hat, dass sie jedes Spiel gewinnen müssen, sondern dass man im absoluten Notfall, wenn man jetzt merken würde, ah, das funktioniert jetzt auch nicht, dass man dann trotzdem noch die Lösung Funkel hätte. Ich finde das zwar sehr, sehr gewagt und gefährlich, trotzdem kann ich es von der Warte her irgendwie verstehen, dass man versucht schon mal etwas damit aufzubauen. Mir hat's, was leider bei den Kölnern ja nichts Neues ist, offensiv ist das Thema nicht bei den Kölnern. Mir hat's auch in der ersten Hälfte schon offensiv bei den Kölnern gut gefallen. Da haben sie mir ehrlicherweise auch besser gefallen als die Frankfurter. Immer wieder mit guten Aktionen. Es gibt diese eine Szene, wo ich finde, dass Kaminski das Tor machen muss in dieser 2-gegen-1-Situation, wo nach dem Querball von El Mala Kaminski frei aufs Tor zuläuft und sich den Ball zu weit vorlegt. Das ist dann vielleicht ein bisschen symptomatisch in der Situation vom FC. Trotzdem, dass du in Frankfurt, wo man ja zumindest sagen muss, dass Riera eigentlich die Defensive stabilisiert hat, dass du da nach dem 2-0 zurückkommst, ist zumindest, wir haben eben bei Wolfsburg über die negative moralischen Aspekt geredet, das ist dieser erste Schritt. Du holst nach dem 2-0 Rückstand einen Punkt, bei Eintracht Frankfurt und hast jetzt diese Spiele zu Hause gegen Werder, auswärts bei St. Pauli, um die nächsten beiden Gegner zu nennen, wo du die Chance hast, mit 4 bis 6 Punkten dich, ich bin wirklich, also wenn du da 6 Punkte holst, dann bist du gerettet.
Ja.
Und ich glaube, dass dir dieses Unentschieden, auch wenn ich auf die Körpersprache geguckt hast, dass dir das schon was bringt und dass sich zumindest auch in der Körpersprache eine Lockerheit nach diesem Trainerwechsel verspürt habe bei den Kölnern. Jetzt ist der Gegner aber auch nur Eintracht Frankfurt gewesen, die selbst gerade so ihre Probleme haben und die das 2-0 auch so nicht hergeben dürfen. Trotzdem würde ich sagen, Tendenz grundsätzlich hat mich ganz positiv gestimmt. Wenn sie aber jetzt gegen Werder verlieren, dann haben wir da schon wieder ein ganz anderes Thema, weil dann brennt da nicht der Baum, aber dann kann es auch da sein, dass es dass die positiven Stimmen in Richtung Wagner schon ganz andere werden und dass man da nochmal ganz nach unten schauen muss. Also erste Tendenz positiv, meine Wahrnehmung, aber ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich spiele den Ball gern auch nochmal zu dir rüber.
Alles gut, es wird insofern spannend. Ne? Bremen hat jetzt, habe ich ja vorhin angesprochen, jetzt wieder verloren, hatten ja zwischendurch ja mal so ein Zwischenhoch, das ist jetzt wieder abgeebbt. Boah, nächste Woche, es wird ein richtig spannendes Spiel. Werden wir drauf gucken, auch wie es dann mit Daniel Thune weitergeht. Dementsprechend wollen wir mal zum Fail der Woche kommen. Und ich glaube, wir dürfen verraten, wir sind uns da diesmal einig. Möchtest du der Community, den lieben Leuten da draußen verraten, für was wir uns entschieden haben? Ich glaube, liebe Leute, wenn ihr das da draußen hört, es dürfte euch nicht überraschen.
Das wird niemanden überraschen. Es hat ja schon, wir machen mal so ein bisschen einen szenischen Einstieg da rein, wenn wir schon den gleichen Fail der Woche haben. Es gab ja schon nach dem Bundesliga-Topspiel diesen kleinen Vorfall, dass sich so ein paar Fans nach dem ausufernden Dortmunder Jubel in Richtung Bande begeben haben. Da hat man schon gedacht, ey Leute, was ist denn jetzt los? Also in den Innenraum laufen, macht das bitte nicht. Also da hat man schon mit fliegendem Stuhl gedacht, okay, das war jetzt schon ein bisschen, aber kann passieren. Hat man gedacht, okay, das war so ein bisschen das negative Thema des Wochenendes. Und dann kommen Dresden und Hertha um die Ecke. Und Dresdner Fans auf einmal, ich habe auch nicht das ganze Spiel geguckt, habe auf einmal reingeguckt. Uns beiden ging es da ganz ähnlich. Gucken rein und auf einmal rennen Menschen aus dem einen Block rüber zu dem anderen. Man ist sich im ersten Moment gar nicht sicher, sind das jetzt Polizisten? Wer rennt denn da überhaupt über den Platz? Menschen bewerfen sich gegenseitig mit Feuerwerkskörpern, auch Unbeteiligte sind im Bereich mit dabei und nach einer gewissen Zeit kommen dann Polizisten auf den Platz. Die Situation, zumindest der Platz wird erstmal geleert, aber erstmal alle Dresdner können zurück in den Block laufen. Zur Beschreibung der Situation, die Dresdner sind zum Hertha-Auswärtsblock gelaufen. Der Ursprung ist noch nicht, also gibt es unterschiedliche Aussagen. Es gibt die eine Aussage, dass die Dresdner eine Fahne der Hertha geklaut haben aus dem Auswärtsblock und dass das als Ursprungsprovokation, dass die Hertha dann gestartet hat mit Leuchtraketen und sich die Dresdner dann davon wiederum provoziert gefühlt haben.
Beziehungsweise, dass die Hertha-Fans da auch schon im Innenraum da teilweise auch schon standen.
Genau.
Schon vorher und die Dresdner dann rüber gerannt kamen. So war das, genau.
Genau. Das ist die eine Aussage, das ist aber noch nichts geklärt, deswegen das nur als Disclaimer. Ist eine Aussage, aber die am häufigsten verwendetste bisher. Jetzt unabhängig davon, wer oder was da der Auslöser war. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, das geht nicht. Also auf dem Platz zu laufen, ist das eine No-Go. Sich gegenseitig mit Leuchtraketen zu bewerfen, ist das andere No-Go. Und das dritte ist, Unbeteiligte zu gefährden, Ordner zu gefährden, Fans zu gefährden, ist das dritte. Und im Gesamtkomplex ist das Wasser auf die Mühlen für die Leute, die rund um die Innenministerkonferenz die Sicherheit in den deutschen Stadien kritisieren. Das ist sowas von sich ins eigene Fleisch geschnitten, weil mit genau so Bildern wird es befeuert, dass wir in Richtung personalisierte Tickets, dass wir in weniger Rechte der Fans gehen. Also das war eine vollkommen idiotische Aktion von allen Beteiligten. Da könnte ich mich wirklich aufregen, weil ich bin grundsätzlich sehr auf Seiten der Fans und
Ja.
bin auch kein Freund von dieser Verschärfung. Aber wenn man so Bilder sieht, ich hatte gestern auch rund um den Kar-Samstag dann eine Diskussion mit Familie, die ich dann auch die Szene gezeigt habe, die jetzt beim Thema Fußball nicht drin sind, und dann zu erklären, ja, ich bin gegen Verschärfung, dann ist das da schwer. Ja,
Ja,
Einzelfall, aber
klar.
es ist einfach unfassbar ärgerlich. Es sind einfach Vollidioten, die sowas machen.
Und das Problem ist, man sagt ja immer, ja, das sind Einzelne. Wenn du dir mal angeschaut hast, wie viele da rübergerannt sind, das sind nicht Einzelne. Und das ist eine Fankultur, das hat doch nichts mit Fankultur zu tun. Und auch eine Sache, die ich auch immer nicht verstehe. Das sind ja nun mal Menschen. Das sind nicht alle Ultras, aber diese Menschen, die da rübergerannt sind, die kommen aus der aktiven Fanszene. Punkt. Und gerade diese Menschen, und das habe ich hier schon häufiger gesagt, die sich als ganz besondere Fans des Vereins bezeichnen, die vielleicht noch mehr Fans sind wie die anderen, die in der VIP-Loge auf der Haupttribüne im Familienblock sitzen, was weiß ich, die sich noch mehr als Fans dieses Vereins betrachten, schaden dem Verein am Ende des Tages am meisten. Mit Geldstrafen, mit Fanausschlüssen, mit Blocksperren etc. pp. Der DFB wird beide Vereine da an dieser Stelle wieder kräftig zur Kasse bitten, das vollkommen zu Recht. Und da denke ich mir wirklich, wie dumm sind manche Menschen? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weißt du, manchmal, und das ist auch, finde ich, mittlerweile so eine Unart geworden mit diesem, auch mit diesem Fanartikel-Clown. Da denke ich mir, Leute, was hat das denn mit Fußball zu tun? Wie, das ist, ich will nicht mal sagen, das ist Kindergarten. Weil da würde ich jedem Kindergartenkind Unrecht tun. Das ist so lächerlich, sowas zu machen. Leute, werdet doch mal erwachsen. Also, das ist sowas Lächerliches. Wahrscheinlich haben sie sich die gar nicht geklaut, haben sie irgendwo im Online-Shop bestellt. Das ist eh schon, weißt du, das ist häufig bei meiner Meinung, die KSC-Fans haben ja, glaube ich, heute in der zweiten Liga bei der Choreo, haben sie ja auch ihre Dynamo-Fanartikel da präsentiert. Teilweise zünden die die ja an, was ich, Alter, was wollt ihr denn damit erreichen? Und ich bin mir häufig sicher, wahrscheinlich haben sie die irgendwo im Online-Shop einfach gekauft. So, also wirklich das ist wie auf dem Affenfelsen. Ne? Also, anders kann man das nicht bezeichnen. Und sorry, das sind. Und für diese Menschen, weil ja immer gesagt wird, ja, immer die Solidarität mit Leuten gesucht wird, die Stadionverbote haben. Für diese Menschen Stadionverbot lebenslang, raus, tschüss, auf Wiedersehen. Und da müssen die Vereine auch endlich mal hart sein, um diejenigen zu schützen, die sich friedlich ein Fußballspiel angucken müssen, zum einen. Und zum anderen habe ich auch oftmals den Eindruck, und das verstehe ich dann wiederum nicht, warum dann viele Vereine daran gar nicht so interessiert sind, die Vorfälle tatsächlich aufzuarbeiten, weil die Vereine müssen doch Unsummen an Kohle bezahlen. Ich habe neulich mal eine Statistik gesehen in der dritten Liga. Ich glaube, an der Spitze steht Hansa Rostock mit mittlerweile, was die über die Saison schon wegen Pyro und so weiter bezahlt haben. Irgendwie über 300.000 Euro. Weißt du, wie viel das für ein Drittligist ist, was du in der dritten Liga mit 300.000 Euro anstellen könntest? Das ist Wahnsinn. Und darüber wird niemals gesprochen. Das wird dann von den Fans, die das machen, das wird immer so für wahre Münze genommen. Ja, Verein bezahlt unsere Strafe. Pff, egal, weiter geht's. Aber da hängen auch Existenzen dran. In der Bundesliga vielleicht ein bisschen weniger. Aber auch selbst da, selbst wenn du bei Bayern, Dortmund, die genug Kohle haben, aber und Dresden hat es ja in Bezug auf die Champions League ja auch schon gesagt, dass es nicht so geil findet, da immer die Pyrostrafen zu bezahlen. So. Und das ist ja nun absolutes Next Level.
Ja, und es ist insofern auch schade, dass man ja grundsätzlich auch da eine Hoffnung haben konnte, dass es vielleicht mal in einen Bereich geht, in der geordnetes Pyro-Abbrennen, was ja in den
Ja.
meisten Blöcken, deswegen, das möchte ich auch klar betonen, in den meisten Blöcken passiert das geregelt, bleibt das innerhalb des Blocks, sorgt das auch für schöne Bilder, für Bilder, die auch für die Außendarstellung der Bundesliga positiv sind, wenn das in Choreos verwendet wird. Wenn da, also Kaiserslautern Pokalfinale ist so ein Beispiel, wo Pyro so ein schönes Bild auch erzeugen kann, wo
Eintracht Frankfurt auch.
Eintracht Frankfurt, das sind alles Beispiele, wo man auch sagen könnte, ja, Pyro per se ist in deutschen Stadien bislang verboten, aber wenn wir in den Bereich kommen würden, wo klar ist, ja, in Form von Choreos, ja, da dürfen wir es benutzen, wenn das kontrolliert passiert, wenn sowas kontrolliert abbrennt. Aber mit solchen Aktionen sind wir davon weiter weg, als wir so sein könnten. Also das sehe ich so völlig fern. Und da sehen wir, stimme ich dir völlig zu, so zum einen sind da die Vereine in der Verantwortung, weil, so ehrlich muss man sein, es sind immer wieder ähnliche Vereine, bei denen es zu diesen Eskapaden kommt, bei denen es zu diesen Grenzüberschreitungen kommt. Und auch da muss man sagen, sehe ich auch aktive Fanszenen in der Verantwortung, zu sagen, auch diesen Idioten begreiflich zu machen, ja, ihr nehmt uns mit euren Aktionen unsere Rechte. Und wenn ich dann sehe, dass solidarisch in dem Sinne, ich würde es nicht solidarisch, weil diese Art von Fans sind nicht solidarisch mit den Fans, mit dem K-Block. Das sind Menschen, die Dynamo Dresden und einer aktiven Fanszene schaden. Und wenn die dann zurückrennen in Richtung Block und ich sehe, dass denen hochgeholfen wird, dann spricht das noch viel mehr dafür, dass es keine Einzelfälle sind, sondern dass das an der Stelle falsche Solidarität ist.
Dass es strukturell ist, ja.
Genau, dass es ein strukturelles Problem ist. Und da muss man auch sagen, ja, Vereine sind das eine, aber sind auch die Fanszenen selbst in der Verantwortung und entsprechend ja, wird das spannend, wie da die Reaktionen in den nächsten Tagen und Wochen sind. Ich bin maßlos sauer auf all diese Sachen, weil ich stolz auf die Fankultur bin, wie wir sie in Deutschland haben, und dass das diesem Stolz sein sehr, sehr schadet und auch der Außendarstellung der Bundesliga und der zweiten Bundesliga massiv schadet. Also völlig zu Recht, dass wir hier uns negativ darüber so lange jetzt auslassen mussten.
Ja, ein Satz dazu noch. Ich habe es, glaube ich, eben schon gesagt. Es hat nichts mit Fußball zu tun. Nichts.
So. Doch nichts mit aktiven Fernsehen.
Nein, und der Fokus sollte es auch sein, die Mannschaft zu unterstützen. Die Rivalität auch zu leben. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich war ja jetzt beim Revierderby, beim kleinen Revierderby in der dritten Liga, was ja auch ein Hochrisikospiel ist. Und ja, das, was sich beide Fanszenen gegenüber so an Transparenten und an vor allem an Sätzen, die da drauf standen, an den Kopf geschmissen haben, das ist leider mittlerweile ein Vokabular, wo man sagen muss, das gehört jetzt leider mittlerweile dazu, auch wenn ich es absolut nicht cool finde. Und Koshinat hatte das beim Hinspiel ja schon mal gesagt, dass es so viele Hurensöhne auf der Welt gar nicht geben kann. Das war natürlich diesmal auch wieder dabei, das gehört ja mittlerweile zum, ich will nicht sagen guten Umgangston, eher zum schlechten Umgangston in jedem Stadion, aber was da auch diesmal wieder sich gegenseitig an den Kopf geworfen wurde. Aber wie gesagt, das sind Worte, und insgesamt muss ich sagen, ist aber bei diesem Spiel ist es extrem friedlich geblieben, was mich stark verwundert hat. Deswegen, ich war erstmal so voll verwirrt, weißt du, dieses Spiel war eigentlich dieses Hochrisikospiel, dieses Derby. So, da ist aber nicht groß was passiert, außer dass man sich gegenseitig arg und wüst beschimpft hat. Aber ansonsten, es gab keine großen Auseinandersetzungen oder so, was häufig auch schon vorgekommen ist. Und dann komme ich nach Hause, schalte RTL Nitro ein und sehe dann da so sehr viele Hansel, was im ersten Moment witzig aussah, weil die hatten ja, ne, von der Choreo diese komischen Capes da noch an. Siehst du erstmal ein paar Leute mit gelben Capes in Richtung. Und du denkst so, hä, wer ist das? So. Und dann sagst du, ach, das sind Dynamo-Fans. Also hättest du lustige Musik drunter gelegt, hätte es vielleicht sogar witzig ausgesehen. Und dann rennen die alle wieder zurück und die Polizei. Aber wenn du dann die ganze Story dahinter gehst, dann ist das natürlich alles andere als lustig. Ja, Wahnsinn. Ja, wollen wir noch zu den schönen Dingen des Lebens kommen. Zum Abschluss vielleicht noch Ehrenmänner, Ehrenfrauen. Loben wir auch mal die es verdient haben, und reden vielleicht auch nicht nur die ganze Zeit über die Menschen, die es eigentlich nicht wert sind.
Hm. Wir haben ja vor allem in unserer Kombination hier in der Vergangenheit sehr häufig über Schiedsrichter und über unschöne Szenen diesbezüglich gesprochen. Deswegen Ehrenmann, beziehungsweise die Ehrenmänner der Woche, das gehören für mich zwei dazu, sind jetzt Dennis Aitekin und Michael Gregoritsch oder wie Oliver Forster gestern so gerne und so häufig gesagt hat, das Gregal, das ist bitte der Gregal, wenn dann und nicht das Gregal, aber...
Hat er das Gregal gesagt?
Ja, und das ungefähr in diesen 2 Minuten hat er das ungefähr 10 Mal gesagt. Also es war...
Oh, scheiße.
Es war zum Schmunzeln. Aber zur Situation. Nach einem Zweikampf kurz vorm 16er vom Hamburger Sportverein kommt Michael Gregoritsch nach einem Kontakt mit Fabio Vieira zum Fallen. Dennis Aitekin entscheidet unmittelbar vor der 16er Kante auf Freistoß für den FC Augsburg. Danach merkt man schon, Aitekin ist am Zögern und man sieht die Zeitlupe, ja, es ist ein Wegrutschen und Gregoritsch rutscht eher in Vieira rein. Gregoritsch ist draußen, weil er auch bei der Szene behandelt werden muss, weil Vieira eben auch ihn trifft. Es ist eine ungünstige Szene, aber wie man sieht, ist es ein Reinrutschen und kein Foulspiel. Und Dennis Aitekin geht raus zu Gregoritsch, spricht kurz mit ihm und nach dieser Kommunikation gibt es keinen Freistoß, sondern geht es weiter mit Schiedsrichterball. Entsprechend heißt es, dass Michael Gregoritsch klar auf die Frage von Aitekin, was da passiert ist, gesagt hat, ja, das war ein Rutschen, das war kein Foulspiel. Das ist erstmal Sportsmanship at its best. Das ist etwas, wo wir bei leider sehr, sehr vielen Bundesligaspielen die Dinge schänden wollen, die fallen, die Unsportlichkeiten machen, die wir haben unter der Woche haben wir zusammen Playoffs geguckt, da haben wir auch so einen Fall von Schauspiel gehabt von Matthias Wornberg als Schweden, der sich das Gesicht gehalten hat, obwohl es keinen wirklichen Kontakt gab.
Es gab keinen Kontakt, der wurde genau, nicht mal annähernd berührt, sagen wir mal.
Es keinen Kontakt
so,
gab. Und das ist dann einfach ein Beispiel, dass es auch anders geht. Und auf der anderen Seite Dennis Aitekin, bei dem man ja sagen muss, das war auch gestern nicht sein bester Tag. Er hat viele Dinge spät gesehen, Handspielsituation war auch nicht ganz angenehm, gab viele umstrittene Szenen und man merkt einfach, dass Dennis Aitekin in ein paar Szenen inzwischen diesen halben Meter bis Meter zu spät ist, aber es gehört sehr, sehr viel dazu, auch als dieser erfahrene Schiedsrichter selbst zu merken, oh, ich habe da einen Fehler gemacht und ich gebe mir die, in Anführungszeichen, Blöße, könnte man sagen. Ich finde, man zeigt Stärke, indem man auf einen Spieler zugeht und ihn fragt. Also sich selbst gewissermaßen einen eigenen Fehler eingesteht. Das zeigt für mich die enorme, auch menschliche Stärke von Dennis Aitekin und warum er uns auf der Ebene, auch wenn sich da diese Fehler jetzt immer mehr einschleichen und diese ein bisschen zu langsam sein, warum er uns auch fehlen wird. Also sowohl Michael Gregoritsch als auch Dennis Aitekin, großer Daumen nach oben und gerne kann das zum Nachahmen anregen.
Auf jeden Fall, ich mach's kurz. Die beiden sind auch meine Ehrenmänner der Woche. Beziehungsweise ich habe nur Michael Gregoritsch aufgeschrieben, aber Aitekin kann man da natürlich mit reinnehmen. Was ich da vielleicht noch hinzufügen möchte, und ich finde, diesen Kritikpunkt verstehe ich auch. Du hast es gelobt, dass Dennis Aitekin zu ihm hingegangen ist und ihn gefragt hat. Manuel Baum meinte hinterher so ein bisschen, dass er auf der anderen Seite das wiederum ein bisschen blöd findet, weil er eher Gregoritsch natürlich in eine Situation bringt. Was wäre gewesen, wenn er gesagt hätte, nee, war ein Foul und das Ding wäre drin gewesen? Dann wäre er der Buhmann im Anschluss gewesen. Und diesen Gedanken kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weil dafür hast du den Schiedsrichter, dass der klare Entscheidungen trifft. Ne? Und wenn die Entscheidung falsch ist, dann muss man das vielleicht ein bisschen akzeptieren. Trotzdem, es ehrt ihn, dass Aitekin nachgefragt hat. Aber ich verstehe auch Baums kleine Kritik daran, dass er Gregoritsch eine blöde Situation auch dadurch ein bisschen gebracht hat. Weil, wie gesagt, wäre er nicht ehrlich gewesen und daraus wäre was entstanden, hätten alle im Anschluss gesagt, was ist der denn? Dann wäre es genau umgekehrt gewesen, ne? Wie unfassbar unsportlich er ist und so. Ne? Und das deswegen kann ich die Kritik von Manuel Baum da auch ein bisschen nachvollziehen.
Durchaus ja, aber
ist gut ausgegangen.
Ist finde ich alles, also im, wie heißt es immer so schön, im Sinne des Fußballs ist es eine positive Geschichte.
Auf jeden Fall, da wir jetzt den gleichen hatten, schiebe ich einfach mal Sören Storks hinterher, auch Schiedsrichter. Ich habe es ja einige Male schon erwähnt in diesem Podcast, dass ich ja beim Derby war zwischen Rot-Weiß Essen und MSV Duisburg. Und er hat da gepfiffen und ich finde, er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Muss auch noch dazu sagen, er ist ja kurzfristig eingesprungen für Dr. Robin Braum, der, glaube ich, kurzfristig krank geworden ist. Dementsprechend ist auch nicht so einfach. Und ich habe auch immer ziemlich Vorbehalte, wenn Bundesliga-Schiedsrichter auf einmal dann für Topspiele wieder in die dritte Liga kommen. Gerade, ich glaube, Dr. Robin Braun, ich weiß nicht, wie es bei Sören Storks war, aber für Braun wäre es das erste Drittligaspiel in dieser Saison gewesen. Und für so ein wichtiges Spiel, das finde ich ehrlicherweise ein sehr großes Risiko, weil es doch ein massiver Unterschied ist, wenn du einen VAR hast und dann hast du ihn auf einmal nicht mehr. Und dieses Spiel, ne, das auch eine gewisse Würze hat, das ist, finde ich, vom DFB ein großes Risiko. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, wie es bei Storks jetzt war, aber all in all, er hat ein super Spiel gemacht und dafür, dass er auch kurzfristig reingerückt ist, wollen wir hier Schiedsrichterleistungen auch mal loben, wenn sie gut waren. Ja, guckt nur mal nach Cottbus und zu Pele Wollitz. Ich glaube, der hat wieder nicht so nett über die Drittliga-Schiedsrichter gesprochen. Wobei, bei Pele Wollitz ist das mittlerweile auch, also es kommt jede Woche. Weißt du, das einzige Mal, wo er Schiedsrichter gelobt hat, wirklich, wo er auf den Schiedsrichter zugegangen ist und er gesagt hat, ey, saubere Leistung, das war beim Heimspiel gegen MSV Duisburg, wo sie 3-2 gewonnen haben und wo der Schiedsrichter 2 klare Elfmeter für den MSV nicht gegeben hat. Also, vielleicht sollte man da auch nicht...
Man sollte es nicht überbewerten, wenn Pele Wollitz über Schiedsrichter spricht.
Ja, definitiv. Insofern, Nico, ich glaube, wir machen mal Schlussstrich drunter. Wir hatten viel zu besprechen, viele Aufregerthemen heute gehabt. Hat mir großen Spaß gemacht, dass du wieder am Start warst. Und euch sage ich da draußen auch, wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Und Nico, du hast gern die letzten Worte.
Ich wünsche euch allen miteinander noch einen schöne Osterwoche, die beginnt ja mit dem Ostersonntag und in dieser Osterwoche viel Spaß mit Champions League, Europa League, Conference League, die Bayern, die Freiburger, die Mainzer unter anderem dabei und auch sonst jede Menge tolle Spiele, auch nächstes Wochenende. Wir gehen in die richtig heiße Phase der Saison, seid gern da mit dabei, hört gerne bei Football's Coming Home rein, also alles gegeben für die letzten Wochen dieser Fußballsaison. Schöne Ostern euch allen und bis dahin.
Jetzt muss ich doch noch mal was hinzufügen. Und dritte Liga hat auch englische Woche. Der MSV spielt gegen Osnabrück. Verliert der MSV das, sage ich, ist der Aufstieg durch. Ich hoffe aber jetzt mal nicht. Insofern dritte Liga, Champions League.
Es wird immer besser.
Zapft alle Endgeräte an, die ihr so habt. So, jetzt aber. Tschö mit Ö.